Vormerf Nummer 11. Was kann ich für Jesus tun? Heute die Lektion Nummer 12. Älteste. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn. Besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. 1. Timotheus 5, 17 habe ich aus der Neu-Genfer Übersetzung genommen, weil diese Übersetzung war die einzige, die hier diese Besonderheit in diesem Text hier ganz intelligent berücksichtigt hat. Weil es gibt dieses Wort Anerkennung, ne? Und dieses Wort hat ja zwei Bedeutungen. Und das ist sowohl, ne, die einen, die Ehre, sollen doppelter Ehre verdienen, aber auch hier im materiellen Sinn, ganz materiellen Sinn, ne, doppelten Lohn, ne, oder entsprechenden Lohn. Diese Übersetzung hat diese zwei Faktoren also berücksichtigt, ne, obwohl die neue Genfer Übersetzung, die ist eine Übertragung, okay, nicht eine Übersetzung, Übertragung, aber okay, die konnte das hier rüberbringen. Und das werden wir auch besprechen im Laufe vom Text. Ich fange immer diese Lektionen von diesen zwei Heften mit einer Anregungsfrage, dass wir selber nachdenken, was nützt mir dieses Thema? Und die Frage ist, wie kann ich in geistlicher Reife und Weisheit wachsen, so dass ich irgendwann vielleicht ein Ältester werde? Ja, zum Nachdenken, zum Anregen, ne? Weil die Frage ist ja, was kann ich für Jesus tun? Das heißt, wie kann ich, ne, hier mir dieses Thema zunutze machen? Das sind diese Anregungsfragen. Gut, zum Thema Älteste. Und hier, wenn ihr so schaut auf diesen ersten Abschnitt, seht ihr eine Menge Bibeladressen. Eine Menge. 3 Zeilen. Ne? Warum habe ich das gemacht? Um das ja ganz deutlich zu zeigen, dass das Alte Testament voll schon in 2. Mose, ne, zum ersten Mal, voll von ne, Orten wo und Stellen, wo das Wort Älteste benutzt wird. Und was waren dann die Älteste in diesen, ne, vielen Texten hier, von 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, Jesaja, Richter, Könige, Chronik, Psalmen, Hesekiel. Was waren die? Diese Menschen, ne, das war eine Gruppe von Menschen, ja, Älteste, ne, eine Gruppe von Menschen, Männer, die, ja, älter waren, die, ne, wie der Name schon sagt, die ältesten Leute einer bestimmten Stadt oder Dorf. Diese Ältesten, die haben, ne, Moses, die Priester, die Leviten, die Richter, die Könige unterstützt. Wie vielleicht so ähnlich wie hier in Deutschland, ne, diese Wirtschaftsweisen, versteht ihr? So ähnlich vielleicht so ein bisschen diese Älteste. Die waren, wenn jetzt ein König ja eine Entscheidung nicht treffen wusste, dann hatte sich beraten bei diesen Ältesten, ne, oder so auch die Richter und die Priester und so weiter. Das waren, ne, Menschen, die jetzt sehr angesehen waren in der Gesellschaft. Und in den Dörfern und Städten gab es einen Rat der Ältesten, die meistens am Platz der Stadt saßen und als Ratgeber oder Richter die ihnen herbeigetragene Probleme richteten. Ja. So stellt euch das vor. Damals, ne, gab es die Dörfer und da gab es keine Richter, Anwälte und so in diesem heutigen Sinn. Ja, ich rede hier von 1000 Jahre vor Christus. In der Zeit Jesu, da gab es schon sowas. Ja, die Römer, die haben sowas eingeführt. Aber 1000 Jahre vor Christus gab es noch nicht sowas wie, ja, Gerichte, Gerichtssäle, ne, Richter und Anwälte und so weiter. Ne. Aber deswegen, wer hat das dann gemacht? Das heißt, wenn Leute sich gestritten haben oder wenn jemand jetzt eine Straftat begangen hat, wie wurde das dann gelöst, das Problem? Wie wurde dann diese Person gerichtet, verurteilt oder nicht? Ja, das waren dann diese Leute, das waren diese Ältesten, das waren ja Rentner sozusagen, das heißt, ne, Menschen, die jetzt keine Kraft mehr hatten, um zu arbeiten auf dem Feld. Was haben die dann gemacht? Die haben sich, ne, in der Mitte vom Dorf gesetzt in einen Platz, ne, vielleicht wahrscheinlich so um einen Brunnen herum oder so, wie es damals so üblich war, Das heißt, ja, der Platz war der Ort, wo die Menschen sich getroffen haben, wo die Menschen ja Sachen verkauft haben, gekauft haben, der Markt und so. Zentrum der, vom Ort oder von der Stadt oder vom Dorf. Und da saßen diese alten Männer und haben da vielleicht Kaffee getrunken. Ja, okay, damals gab es keinen Kaffee, aber Tee oder was, ne, entsprechendes. Und da kamen dann die anderen mit ihren Problemen, mit ihren Streitigkeiten, mit ihren, ne, Vorwürfen zu diesen Ältesten und haben gesagt, weißt du, mein Nachbar, der hat dies und das gemacht, der hat mich beklaut. Und dann kam der Nachbar, nein, ich habe ihn nicht beklaut. Und ihr wisst schon, ne, wie so Gerichte funktionieren. Und diese Ältesten, die haben dann, ne, sich unterhalten, das besprochen und dann ein Urteil gefallen. Versteht ihr? Das war total, ne, wichtig, dieses, ne, diese Aufgabe dieser Ältesten. Oder wenn jetzt jemand ein Grundstück verkauft hat. Heute, wenn man ein Grundstück kauft, da gibt es einen Notar, der das alles auch in ein Buch schreibt, ne? Alles da reinschreibt, und dann steht es da, wer ist der Inhaber dieses Grundstücks. Aber damals gab es keinen Notar. Ja, wie wussten dann die Leute, wer wem welches Grundstück gehört? Und das war auch eine Aufgabe dieser Ältesten. Wenn jemand hier ein Grundstück kaufen wollte von einer anderen Person, dann ist er zu den Ältesten gegangen und hat gesagt, ne, der verkauft mir jetzt dieses Grundstück. Und die Ältesten haben gesagt, okay, alles klar, jetzt gehört das Grundstück dir. Das heißt, als Zeuge, als quasi so eine Art, Gedächtnis, ne, gemeinschaftliches Gedächtnis, versteht ihr? Wenn jetzt später jemand kommen würde und sagen, ja, das Grundstück gehört mir, und der andere sagt, nein, das gehört mir und so weiter. Das heißt, diese Ältesten, die waren schon lange, ne, in diesem Geschäft, das heißt, in dieser Aufgabe, und die wussten schon, ne, wem alles gehört und so weiter. Das heißt, die hat alles im Kopf. Ne? Das heißt, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und auch im Hintergrund des Neuen Testaments bemerken wir das, dass, ne, hier solche Älteste erwähnt werden. Mindestens hier 5 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Mindestens 6 Mal oder mehr. Ne? Das, wo hier das kommentiert wird. Über diese Ältesten, über die jüdischen Ältesten. Und, ne, die Apostel, wie gesagt, die haben sich gefragt, wie organisieren wir die Gemeinde? Jesus hatte nicht gesagt, schau mal, organisiert die Gemeinde so und so, etc. Jesus hatte das nicht gesagt, aber die Apostel, die standen vor der Herausforderung, wie machen wir das? Und gute Idee, mal ein bisschen so gucken, was machen die anderen? Wie machen die das? Die machen das so, Älteste, und deswegen haben die gedacht, okay, Älteste, gute Idee, das heißt, aber jetzt in einem anderen Sinn, ne, in der Gemeinde, jetzt nicht Menschen, die wirklich, ne, körperlich, ne, betagt sind, aber, ne, im geistlichen Sinn, werden wir gleich sehen. Das Wort Älteste im Neuen Testament ist die Übersetzung vom griechischen Wort Presbyteros, was deswegen in einigen Kreisen auch Presbyter, wie auf, ne, auf der portugiesischen Sprache Presbytero, und auf Deutsch sehr oft benutzt man hier das Wort Älteste, aber es gibt auch einige Kirchen, die dann auch dieses Wort Presbyteros, Presbyter, ne, benutzen. Und es bedeutet Älterer, ein älterer Mensch, gereift, erfahren. Die geistliche Reife, Erfahrung, Menschenkenntnis, inneren Ausgleich und Verantwortung sollen die Kennzeichen sein der Leute, die diesen Amt bekleiden. Versteht ihr? Wenn man so an einen älteren Mensch denkt, okay, es gibt ältere Menschen oder alte Menschen, die, ne, ganz blöd sind, die total durchgeknallt sind, aber ich sage so, es gibt viele älteren Menschen, die irgendwann, ne, geschnallt haben, ne, man braucht Weisheit zum Leben, ist gut, wenn man ja Weisheit sammelt. Diese, ne, Verrücktheit der Jugend hinter sich gelassen und gesagt, okay, ne, Lebenserfahrung sammeln und ein weiser Mensch werden. Und deswegen gibt's, ich sage mal so, mehr unter den älteren Menschen Leute, die, ne, weise sind. Und deswegen diese geistliche Reife, Erfahrung, Menschenkenntnis, inneren Ausgleich. Das sind so Eigenschaften von älteren Menschen, ne, inneren Ausgleich. Ne, das heißt, ich denke, es gibt viel mehr ältere Menschen, die hier so einen inneren Ausgleich haben. Das heißt, die nicht in die Decke gehen für alles, was geschieht. Versteht ihr? So, ne, ich sag mal so, gelassen, ne? Verantwortung, ne? Auch so eine Sache, die, ich sag mal so, mehr ältere Menschen haben als jüngere Menschen, ne? Einige junge Menschen tendieren so ein bisschen, ne, unverantwortlich zu sein und so. Deswegen, dieses Wort Älteste, ne, verbindet man mit solchen Eigenschaften. Und das sind die Eigenschaften von Menschen, die in der Gemeinde hier leiten sollen, helfen sollen oder dabei machen in der Gemeindeleitungsgruppe, Team, Leitungsteam. Das mit dem Alter, ne, da muss ich noch einen Kommentar machen. Nicht alle Menschen, die älter sind, sind auch geistlich reifer. Ja klar, es gibt Leute, die sich mit 70 bekehren und dann müssen sie dann noch auch geistlich, das heißt im geistlichen Bereich, reifen. In der deutschen Sprache gibt es da dieses kleine Problem, dass das Wort geistlich sehr oft synonym ist von seelisch. Und hier, das meine ich nicht. Ich meine geistlich wirklich geistlich im Bereich, was wir besprechen, das heißt des Glaubens und so. Und umgekehrt. Es gibt junge Menschen, die geistlich gereift sind. Junge Menschen, die ganz früh zum Glauben gekommen sind und eine ganz tolle Erziehung hatten, in einer Familie aufgewachsen sind von glaubenden Christen und immer hier die Bibel gehört, so zu Hause und so, seit frühester Kindheit. Und dann sind die Chancen ja viel, viel größer, dass so einer viel schneller reift. Und das war auch der Fall von Timotheus. Andreas, willst du bitte mal diesen Vers lesen?
Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. 1. Timotheus 4,12.
Ganz klar. Deswegen dieses Wort Älteste ist wirklich ein Wort, was hier die geistliche Reife, das heißt die Beziehung zu dem Herrn, die Bibelkenntnis und die Fähigkeit, nicht gleich auszurasten, das heißt eine innere Ruhe zu haben, wenn ja Menschen diskutieren oder sich streiten oder so und dann zu schlichten, versteht ihr, das ist total wichtig in Gemeinde. Zu dieser Reife kommen auch die moralischen Eigenschaften, Bibelkenntnis, die Fähigkeit, ein Friedensstifter zu sein. Das sind viele, viele Eigenschaften, die dazu kommen zu dieser Reife. Menschenkenntnis ist auch so eine Sache, so Psychologie, würde man heute vielleicht so sagen, Menschenkenntnis. So die Leute ein bisschen so durchschauen, das heißt, was steht dahinter, wenn jemand irgendwas sagt oder so, was meint er wirklich und solche Sachen. Und wenn eine Person diese Sachen hat, kann er dann ein Vorbild sein. Vorbild ist auch so eine Sache, eine Person, zu der man hochguckt. Ein Vorbild. Das heißt, wenn ich so ein paar Leute in der Vergangenheit denke, den schon oft erwähnte Pastor Jux zum Beispiel, das sind so ein Mensch, wo ich denke, oh, ich möchte sein wie er. Oder es gibt da ein paar andere, wo man denkt, oh, ich möchte sein wie der oder wie die. Menschen, die so geistlich gereift sind, die ausgeglichen sind, die voller Weisheit sind und dafür eben für alles immer so ein gutes Wort haben und solche Sachen. So möchte man sein. Ein geistlicher Pfeiler der Gemeinde, ein Ratgeber und Lehrer. Gemeinden brauchen solche Menschen. Nächste Überschrift. Eine Frage. Verheiratet? Einige sehen in Texte wie 1. Timotheus 3,2 und Titus 1,6 einen Befehl, dass Gemeindeleiter männlich und verheiratet sein müssen. Diese Texte aber wollen auf die sexuelle Reinheit von Gemeindeleiter hinweisen, dass er keine Liebschaften haben soll. Falls er verheiratet ist, ist die Art und Weise, wie er seine Familie führt, ein Hinweis darauf, ob er Führungsqualitäten hat. Warum sage ich, falls er verheiratet ist? Es gibt Leute, die dann diese Verse hier, 1. Timotheus 3,2 und Titus 1,6, nehmen und sagen, weil es steht, der Aufseher soll Mann einer Frau sein. Da gibt es Leute, die sagen, ja. Die lesen aus diesem Text heraus, dass der Aufseher männlich sein muss. Das werden wir nächste Woche diskutieren, wenn wir dieses Buch diskutieren. Und einige lesen auch aus diesem Text heraus, dass er unbedingt verheiratet sein muss. Und das, da bin ich nicht dieser Meinung. Weil ein Text, der hat so eine Bedeutung. Und wenn die Bedeutung von diesem Text ist, der Aufseher soll keine Nebenfrau haben, das heißt eine Liebhaberin, dann ist diese Bedeutung, das ist die Bedeutung von diesem Text. Und dann ist es ja ungerecht, wenn wir noch, ich sag mal so, da zwischen die Zeile noch eine andere Bedeutung finden. So ein bisschen, ne, unter Druck sozusagen. Das finde ich nicht korrekt, wenn man sowas macht. Gut. Andreas hat eine Frage, aber ich würde sagen, lass uns diese Frage nach der Schulung besprechen. Okay, habe ich schon geahnt. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, nächste Woche werden wir das Buch studieren, weil das ist ein heiße Pflaster. Gut. Aufgaben. Ne? Aufgaben, nicht ja unsere Aufgaben des Ältesten. Ne? Der Ältesten. Punkt Nummer 1, ordnen. Zusammengefasst ist die Aufgabe der Ältesten, das Wohlergehen einer lokalen Gemeinde beizutragen, zur Ordnung und Organisation. Ich denke, jetzt ist Wolfgang dran. Ne?
Ja, ich habe dich zu dem Zweck in Glieder zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Titus 1,5.
Ordnung ist ein wichtiges Wort, dass du alles in Ordnung bringst. Was liest man so zwischen die Zeile? Ja, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Und Titus sollte das jetzt in Ordnung bringen. Und in jeder Stadt Älteste einsetzt. Was lese ich so zwischen den Zeilen? Dass ja diese Einsetzung von Ältesten dazu beitragen sollte, dass ja die Sachen in Zukunft nicht mehr unordentlich werden. Ja, das ist so der Beigeschmack von diesem Vers. Deswegen wichtig, Älteste einsetzen, um für die Ordnung der Gemeinde. Zweite Überschrift, hüten. Die Ältesten haben eine wichtige Rolle in der Aufgabe, die Herde Gottes zu hüten, als Ratgeber, Seelsorger, Friedensstifter, Kommunikationskanal und so weiter. Die Herde Gottes zu hüten. Wenn man denkt, ja, die Herde Gottes zu hüten, das ist Aufgabe vom Aufseher. Nein, das ist eine Aufgabe auch von den Ältesten und auch von anderen. Das heißt, es gibt viele Sachen ja hier, Seelsorger oder Ratgeber, da muss man ja kein Ältester sein, um hier einen Ratschlag zu machen oder eine Diskussion zu schlichten oder eine Streitigkeit zu schlichten oder so. Das ist eine besondere Rolle von den Ältesten. Das heißt, die wissen, okay, das müssen sie können, das ist wichtig. Solche Sachen, Kommunikationskanal, das heißt, die Ältesten, die sind quasi das Sprachrohr vom Gemeindeleiter und umgekehrt. Das heißt, die Leute, die haben ja viel mehr, ich sag mal so, können sich viel mehr, viel leichter öffnen für einen Ältester als zu einem Pastor, versteht ihr? Deswegen ist der Älteste auch manchmal so ein bisschen die Kommunikation zwischen den Mitgliedern der Gemeinde und der Pastor. Gut, jetzt ist Tatjana dran. Würdest du bitte diesen Vers lesen?
Die Ältesten, die unter euch sind, ermanne ich als Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schädlichen Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesenen herrschen, sondern in denen ihr Vorbilder der Herde seid. 1. Petrus 5, 1 bis 3.
Danke. Ein paar wichtige Informationen haben wir hier. Es fängt wieder an mit dem Wort Älteste. Das heißt, ich habe heute versucht, immer nur die Verse zu nehmen, die wirklich das Wort Älteste beinhalten, weil es gibt viele Kommentatoren, die hier alles in einen Topf werfen. Aufseher und Älteste. Und ich habe versucht, das so ein bisschen zu trennen. Ich denke, das schafft Klarheit, wenn wir das so ein bisschen trennen und sagen, es gibt Pastor, es gibt Älteste. Es gibt Leute, die sagen, ja, im Grunde ist es alles das Gleiche. Und ich sage, okay, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Älteste und Pastor. Aber es gibt da auch Unterschiede. Und wenn wir jetzt zu viel die Sachen, die jetzt gleich sind, betonen, dann verlieren wir auch den Zweck unserer Lektion, wenn wir alles vermischen und sagen, es ist alles gleich. Das heißt, wir müssen schon einen Unterschied machen. Deswegen hier nur die Verse, wo das Wort Älteste vorkommt oder wo es darum geht, Älteste. Deswegen, Ältesten ermahne ich, hüte die Herde Gottes. Das bedeutet, Petrus, der sagt, die Älteste sollen auch diese Aufgabe haben. Schauen auf die Gemeinde. Der Pastor, der ist der Aufseher, er hat den ganzen, den Blick für das Ganze. Aber die Ältesten, die sollen auch hüten, das heißt aufpassen auf die Schafe, das heißt auf die frisch Bekehrten, dass sie sich integrieren, dass sie geheilt werden in ihren Krankheiten, sei es jetzt körperlicher Natur oder seelischer Natur und so weiter. Das heißt auch eine seelsorgerische Tätigkeit, so eine Hirte-Tätigkeit sollen auch die Ältesten machen. So, ich würde quasi so sagen, in einem kleineren Kreis sozusagen, wie jetzt der Pastor, der hat vielleicht 50 Leute oder 100 unter sich, die ganze Gemeinde, und die Ältesten, die haben ihren eigenen kleinen Kreis sozusagen, ihren Hauskreis oder hier Leute, die mit denen sie jetzt enger in Kontakt sind in der Gemeinde. Man erwartet von den Ältesten auch die richtige Einstellung. Sie sollen nicht herrschsüchtig sein, ganz kompliziertes Wort, ne? Herrschsüchtig, das heißt, dieses Problem haben, zu herrschen wollen, anderen zu befehligen oder so, diese Sucht zu haben. Ne? Es gibt Leute, die so ein Problem haben, die wollen immer die anderen kommandieren und so. Ne? Sondern die Gemeinde leiten anhand eines vorbildlichen Wandels. Ja, vorbildlichen Wandels. Das ist kompliziert. Wenn man man will, dass andere Menschen bessere Christen werden, ne? Dann ist es, ich sag mal so, wäre es leicht, hinzugehen und sagen, weißt du was, willst du einen besseren Christen werden? Okay, hier, tue das, tue jenes, mach das, ich verbiete dir das und so weiter, gehorche mir und du wirst ein besserer Christ, ne? Aber ja, so geht das nicht, weil Jesus das auch nicht gemacht hat mit seinen Jüngern. Er hat gesagt, hier, ihr müsst dies und jenes und das machen und so weiter. Wenn ihr nicht gehorcht, ne, dann bestrafe ich euch und so weiter, ne? So hat er ja nicht gemacht, ne? Der hat gesagt, schaut auf mir, macht mir nach, was ich tue, wie ich lebe. Und das ist viel, viel komplizierter, ne? Ein vorbildliches Leben zu haben, so dass andere sagen, oh, leben wie er, das möchte ich auch, ne? Halleluja. Leiten. Ja? Leiten, das ist, eine fundamentale Aufgabe von Ältesten. Und man würde denken, ja, logisch, ne? Aber, da ich schon so viele Jahre Gemeindeleiter und Missionar bin, weiß ich, da ja viele Älteste sich da nicht leicht machen, mit dieser Aufgabe zu leiten. Ich weiß es aus mir selber, weil leiten bedeutet auch irgendwo hier Macht ausüben und so und Stellung nehmen und solche Sachen, die ja manchmal nicht leicht sind. Jetzt ist Betty dran. Ne?
Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. 1. Timotheus 5.
Dieser Vers, den hatten wir schon ganz am Anfang der Lektion. Nur am Anfang der Lektion hatten wir aus der Neue Genfer Übersetzung. Und weil ich hier diesen Punkt betonen möchte, die Ältesten, die gut vorstehen, und dort hieß es, die Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, ein bisschen schwammig, versteht ihr? Und hier steht, die Ältesten, die gut vorstehen, die ihre Aufgabe als Vorsteher, wieder so ein Wort ähnlich wie Episkopus, das heißt Aufseher und hier Vorsteher, das heißt diese Zusammensetzung von zwei Partikeln, vorstehen, stehen vor, wenn man sich so bildlich malt, was könnte das sein? Ne? Eine Person, die jetzt vor anderen Leuten steht, als Leiter, als Beschützer, als Präsident oder so, als einer, der hier andere quasi den Weg zeigt, aber nicht sagt, Leute, der Weg geht dort lang, ne? Läuft da dahin, ne? Oder so. Nein, sondern sagt, Leute, der Weg geht hier lang, folgt mir nach. Ne? So in diesem Sinne. Vor anderen stehen. Wenn wir das vor Augen haben, ein Mensch, dem andere sagt, folgt mir nach, ich zeige euch den Weg. Ne? Und das ist, ich denke, das ist das Bild. Vorstehen, vor anderen Menschen stehen und denen den Weg zeigen, wie es geht, wie es funktioniert. Deswegen ist hier dieses Wort vorstehen, proestotes auf Griechisch. Und griechische Wörter, die sind interessant. Und wenn ihr irgendwann mal den Wunsch haben solltet, ein bisschen so in der griechischen Sprache so ein bisschen schnüffeln, da könnt ihr mir das sagen und dann kann ich euch da ein bisschen helfen, da ein bisschen Ahnung zu bekommen von der Sache, ja. Richtig hier altgriechisch zu reden und so, zu verstehen und so, das ist ja eine Sache für wenige, würde ich sagen. Aber hier auf dem Wörterbuch aufzuschlagen und schauen, was das Wort Proestotes bedeutet, das ist nicht schwer. Google Proestotes Bedeutung, ne, und so, wisst ihr schon. Da gibt es noch ein paar andere Ressourcen, die ich euch zeigen kann. Ja. Und andererseits ist dann entsprechend die Aufgabe der Mitglieder der Gemeinde, sich auch, auch leiten zu lassen, ist klar. Wenn einer leitet, dann sollen die anderen sich leiten lassen, wie es hier in Hebräer 13,17 steht. Die Älteste, die viel in der Gemeinde arbeiten, gut vorstehen, gut predigen und lehren, sollen geehrt und entlohnt werden. Hier habe ich zum dritten Mal den gleichen Vers genannt, weil es aber hier eine ganz wichtige Eigenschaft hat, dieser Vers 18. Weil jemand könnte sagen, schau mal Rolf, aber im Vers 1. Timotheus 5,17 steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehrewert geachtet werden. Und wieso sagst du, ja schau mal hier in der Neue Genfer Übersetzung, da steht es, sie sollen auch einen entsprechenden Lohn bekommen, Geld dafür bekommen. Ne? Deswegen lese ich hier die zwei Verse zusammen und dann wird es ihr schon merken, dass es darum geht. Andreas, lies mal bitte hier diesen.
Die Ältesten, die gut vorstellen, sollen doppelter Ehre und Lohn wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. 1. Timotheus 5, 17-18.
Man sagt immer, man muss die Bibel im Kontext, im Zusammenhang lesen. Und wenn wir jetzt uns fragen, ja, das griechische Wort, was übersetzt wurde mit Ehre, kann aber auch bedeuten Lohn. Und dann fragt man sich, ja, bedeutet es jetzt Ehre oder Lohn? Wo finden wir die Antwort? Ja, im Kontext, im Zusammenhang. Und welcher ist denn der Zusammenhang? Ne, Vers 18, ne? 2. Ganz klare Aussagen, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Was bedeutet das jetzt? Wenn jemand jetzt arbeitet, ist diese Person, soll diese Person auch bezahlt werden für ihre Arbeit. Das ist die übertragene Bedeutung von diesem Sprichwort, von diesem Vers aus dem Alten Testament. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Auch wieder ein Zitat, wieder ein Zitat von einer Bibelstelle. Zweimal wird es ganz deutlich, es geht hier um Lohn, auch um Lohn. Das heißt, wenn jemand viel, viel arbeitet für die Gemeinde, dann soll die Gemeinde denken, aber schau mal, er arbeitet so viel, er arbeitet hier Stunden und Stunden für die Gemeinde jede Woche. Ne? Das ist ungerecht, wenn er das alles immer umsonst macht, wenn die Gemeinde jetzt Geld hat. Okay, wenn die Gemeinde kein Geld hat, ne, ist noch eine andere Frage. Aber normal wäre zu sagen, dass man ihn auch bezahlt, entlohnt oder so. Ich will hier hiermit auch nicht das wieder annullieren, was ich ja letzte Woche geredet habe über Zeltmacher und so Menschen, die jetzt umsonst arbeiten für die Gemeinde, ich sage mal abends oder am Wochenende oder so, die eine Firma haben oder die jetzt Arbeitnehmer sind und dann abends und am Wochenende für die Gemeinde hier ein paar Stunden geben. Ne? Das ist auch was anderes. Ne? Aber wichtig ist, dass wir das hier festlegen, weil viele Gemeinden werden nicht gegründet, weil die Menschen das nicht erkennen, dass eine Arbeit von einem Ältester oder von einem Pastor eine richtige Arbeit ist, die ihn viele, viele Stunden kosten am Tag oder jede Woche. Und viele wollen das nicht erkennen und das nicht bezahlen. Und deswegen gibt es dann wenige Gemeinden. Und viele beschweren sich, ja, warum gibt es so wenige Gemeinden und so weiter. Ne? Aber die wollen ja nicht in die Tasche greifen. Ne? Deswegen muss ich das auch immer betonen, ja, weil es dann auch steht. Weil, wie gesagt, die Verse, wo das Wort Älteste vorkommt, die habe ich rausgepickt und hier besprochen. Nächste Überschrift, eine Art, wie man die Älteste ehrt, ist das Vertrauen, ganz klar. Was dazu führt, dass man keine unbegründete Vorwürfe gegen sie annimmt. Ja klar, weil es gibt so ein Sprichwort, was besagt, niemand wirft Steine auf Bäume, die keine Früchte tragen. Ja, ganz klar, das ist so ein Sprichwort, was uns hilft, wenn wir irgendwas tun und jemand kritisiert uns. Ja, das heißt, niemand kritisiert einer, der nichts getan hat. Und Menschen, die Sachen tun, die werden dann Opfer von Kritik. Und ja klar, ne? Weil es immer, ich sage mal so, immer Leute, die nichts tun, nichts nütze, oder wie kann man sagen, ne? Leute, die ja, ne, sich bequem machen und die Arme kreuzen und immer noch gucken, was die anderen machen, um einen da, ne, einen Fehler da rein zu finden, versteht ihr? Da gibt's solche Leute, dann gibt's die anderen, die da reinfallen, die, ne, die da das Gehör schenken, ne? Und wenn einer sagt, oh, schau mal, wie, was hat er da gemacht, und dann, oh, wirklich schlimm, ne? Das heißt, die machen gar nichts, kritisieren die anderen, und da gibt's noch Leute, die sowas Gehör schenken, ne? Diese Kritiker, die haben nicht das Ziel, die Gemeinde zu verbessern. Nein, die haben nur diese schlechte Gewohnheit, immer alles, ne, oh, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Wie dieser Vater, ne, der Vater, der seinen Sohn hat eine 3 in Mathe. Und dann hat der Vater gesagt, warum strengst du dich nicht mehr an? Eine 3, schämst du dich nicht und so. Okay, dann hat der Sohn sich mehr angestrengt und so, mehr angestrengt. Nach ein paar Monaten wieder, ne, angekommen mit neue Note. Eine 2, ne? Toll, das ist dann besser als eine 3, aber ja, weißt du, du könntest dich noch mehr anstrengen und so. Ne? Okay, das war noch nicht so gut, wie es sein sollte und so. Das heißt, noch ein paar Monate, der Sohn strengt sich sehr, sehr viel an. Und bringt eine 1 nach Hause, ne, und denkt, oh, jetzt wird mein Vater sagen, toll, mein Sohn, ja, jetzt hast du dein Ziel erreicht. Jetzt hast du, ne, ganz gut gemacht. Ne? Und was sagt denn der Vater? Er sagt, die Lehrer von heutzutage, die sind nicht gleich wie die von früher. Ne? Die geben hier Noten hier umsonst. Ne? Mhm. Versteht ihr? Das heißt, immer kritisieren, nie etwas Gutes sehen, nie sagen, toll gemacht, ne? Immer nur etwas zu, ne, meckern, ne? Das ist ganz schlimm. Es gibt solche Leute. Und deswegen sagt hier, ne, nimm keine Vorwürfe gegen Älteste an, ohne 2 oder 3 Zeugen. Das war auch eine Regel vom Alten Testament. Wenn 2 Menschen hingehen und sagen, ja, schau mal, der hat was Schlimmes gemacht, wir haben das gesehen. Okay, das ist dann etwas ganz Konkretes. Aber wenn einer sagt, ja, weißt du, ich habe mal gesehen, das vielleicht und so weiter, etc., dann ist es zu, ne, nominös und das ist unseriös und das ist verleumderisch und so weiter. Deswegen 2 oder 3 Zeugen, dann wird es schon ernster. Ansonsten, ne, das nicht annehmen. Und okay, die andere Seite, wenn jetzt ein Ältester wirklich was Schlimmes gemacht hat, wo man dann 2 oder 3 Zeugen gefunden hat, die sagen, schau mal, dieser Ältester, der hat Geld gestohlen, wir haben das gesehen, hier die Nachweise und so, okay, dann ja auch, muss der dann auch, ich sag mal so, bestraft werden. Oder vielleicht könnten wir hier ein anderes Wort finden. Hier, ne, sagt Paulus, weise ihn zurecht vor allen. Ne? Eine Strafe. Ne? Gut, nächste Aufgabe von Ältesten. Verbinden. Und da gibt es einen tollen Vers. Ich denke, jetzt ist wieder Wolfgang dran. Ne?
Sondern wahrhaftig.
Ja, richtig.
Sondern wahrhaftig ist in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. In ihm aus und der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Epheser 4,15, 16.
Ganz wichtiger Vers, den müsste man hier besonders studieren. Ganz toller Vers. Ich habe hier ein paar Sachen unterstrichen. Das Haupt ist der Christus. Das heißt, die Ältesten, ja, sind ja nicht der Kopf, sondern Jesus ist der Kopf. Was sind dann die Ältesten? Hier habe ich unterstrichen, verbunden durch alle Gelenke. Das heißt, die Ältesten könnten quasi sowas sein wie jetzt die Gelenke eines Körpers, ja, die Glieder verbinden, die einander Handreichung tun. Ne? Gelenke, die verbinden, und das heißt so ein Bild für Verbindung, Handreichen. Nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, des Wachstums des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das heißt, jedes Glied, jedes Mitglied des Leibes, jeder glaubende Christ, wird unterstützt von den Ältesten. Mit welchem Ziel? das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst. Ja, auferbauen, wenn man dieses Wort hört, ne, denkt man, ja, man baut und dann auf. Ne, das heißt etwas, was wächst, ne, aufbauen. Das Leib soll wachsen, wachsen, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Zwei wichtige Wörter, die verbunden sind, automatisch verbunden sind. Qualitativ ist das Wichtigste, sowieso. Qualität, das ist dann die Qualität eines geistlichen Auferbauung. Ne? Gebetsleben, Bibel lesen, zum Gottesdienst gehen oder zum Hauskreis gehen und solche Sachen tun, Gemeinschaft mit dem Herrn, persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn, ja, das ist die Qualität. Und wer mehr Qualität hat in einer Gemeinde, wenn die Mitglieder einer Gemeinde jetzt ein lebendiges geistliches Leben führen, dann fühlen sich auch andere Menschen da, ne, angezogen. Und das ist dann das quantitative Wachstum. Und für das alles, ja, helfen die Ältesten. Ein Ältester oder ein Pastor, der kann nicht die Gemeinde wachsen lassen. Ne? Er hat hier keinen Knopf, wo er drücken kann und sagen, Gemeinde wächst oder so. Aber fördern, dass die Gemeinde mehr Qualität hat, die Menschen als geistliche Leben verbessern. Nächste Aufgabe von Ältesten, lehren. Lehren. Ja, wie gesagt, Älteste sollen Menschen sein, die jetzt mehr Erfahrung haben, mehr Bibelkenntnis. Und deswegen ja können die auch lehren, andere lehren. Wenn die die Bibel besser kennen, können die dann auch anderen lehren. Jetzt ist Tatjana dran, ne?
Ja. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. 2. Timotheus 2, Vers 2.
Ganz schöner Text. Ja. Paulus hat gesagt, Timotheus hat gehört und jetzt sagt Paulus, ne, gib das weiter an Dritte und diese Dritten sollen es an Vierten weitergeben. Und das, was lehrt es uns? Ja, was war denn Paulus? Ja, ein Apostel. Was war Timotheus? Ein Pastor, ein Aufseher. Und ne, er hat es dann ja anderen weitergegeben. Ich sage mal so Ältesten, die dann irgendwann dann auch Pastoren werden. Das heißt, die Ältesten, denn die bleiben nicht bis zum Lebensende Ältesten. Viele werden dann auch selber Gemeindeleiter und das dann auch weitergeben. Das heißt, immer neue Führungskräfte sollen entstehen. Ja, das ist so eine Gefahr, die in Gemeinden passiert. Wenn jemand jetzt eine Führungskraft ist und denkt, ich bin eine Führungskraft, ich kann gut führen und leiten, ne, und sagt den anderen Leute, wisst ihr was, ich kann gut führen, ich kann gut leiten und ihr, ne, ruht euch aus, entspannt euch, ne, setzt euch hin, ich mach das schon alles, ne. Das ist, ne, ich sag mal so, klingt jetzt, ne, sehr sehr lobenswert, versteht ihr? Aber das ist falsch. Ein Leiter, er soll versuchen, andere Menschen auch zu motivieren, Leitern zu werden. Ansonsten, ne, hört die Kette auf, hatten wir schon besprochen vor ein paar Wochen. Noch eine Eigenschaft von eine Aufgabe von Ältesten, die nächste, verkünden. Ja, die Ältesten sollen lehren und so weiter, was wir gesehen haben, aber auch verkünden. Das ist wichtig. Mir ist wichtig, das hier zu betonen. Älteste soll auch verkünden. Das heißt, soll auch predigen oder evangelisieren oder das Wort weiterbringen. Sei es in Hauskreise oder in anderen Orten, aber auch in der Versammlung. Das müssen wir brechen. Die Idee müssen wir brechen, dass ja nur Pastoren predigen sollen. Auch Älteste sollen predigen und verkündigen und auch Diakonen sollen predigen und verkünden und auch ganz normale Mitglieder sollen predigen und verkündigen, wenn sie eine bestimmte Reife haben. Nächste Aufgabe von Ältesten, Kranken salben und heilen. Ne? Jesus hat einmal gesagt, ne? Heilt die Kranken, ne? Heilt die Kranken. Das, ne, klingt jetzt herausfordernd, sage ich, soll Kranke heilen? Ne? Ich habe doch kein Studium der Medizin oder so, ne? Und wenn jemand sowas sagen würde, dann läge auch falsch, ne? Das heißt, weil die wie gesagt, Ärzte heilen nicht. Die sind nur Werkzeuge der Heilung. Und wenn Jesus sagt, heilt, ne, sagt er was, ne, dass ja, wir Werkzeuge der Heilung sein sollen. Und wir haben viele, viele Mechanismen, wie wir heilen können. Wie können wir denn heilen, Menschen heilen? Zum Beispiel segnen. Ja. Kann ein Segen Menschen heilen? Ich denke schon. Wenn jemand denkt, ich bin der schlimmste Mensch der Welt, ich bin der Letzte, ich bin, niemand liebt mich und alles, was ich tue, geht schief oder so. Ne? Wenn jemand so denkt, es gibt viele Leute, die so denken, das heißt, teilweise depressiv oder mit einem kleinen Selbstwertgefühl. Und dann kommt jemand und segnet und sagt, ich segne dich im Namen Jesu, sei gesegnet, Gott liebt dich, Gott ist bei dir, Gott hilft dir, wir lieben dich und solche Sachen. Ne? Das ist therapeutisch, versteht ihr? Ne? Das ist ein Instrument, ein nächster Instrument zur Heilung, was ja wir, das heißt, und auch die Ältesten haben, besuchen. Ja, ne? Nur die Tatsache, dass man besucht wird, ist heilend. Weil manchmal ist man traurig und denkt, ja, niemand besucht mich, niemand liebt mich und so. Und dann plötzlich klingelt es an der Tür, ne? Und da kommt ein Ältester der Gemeinde und sagt, ja, weißt du was, ich bin ja gerade vorbeigefahren und ne, hab gedacht, wie wär's, ne, hier euch mal besuchen, schauen, wie es euch geht und so. Ne? Na, oh toll, er hat an mich gedacht, versteht, ich bin doch, ne? Jemand denkt doch an mir, versteht ihr? Das ist auch heilend für die Seele. Ja? Und da gibt's noch zwei Arten von Gebet, indirektes oder direktes Gebet. Ein indirektes Gebet, das heißt, man kann für die Kranken in der Gemeinde beten, in Kämmerlein, ne? Können wir machen, oder im Gottesdienst können wir für die Kranken beten, alle Kranken beten. Aber wir können auch ein direktes Gebet machen, Hand auflegen, ne? Wenn jemand in der Versammlung kommt und ist krank, kann man hingehen und die Hand auflegen, wie es ja Beispiele im Neuen Testament gibt. Hand auflegen und beten, dass diese Person geheilt wird. Seelsorgen und so weiter. Es gibt Mechanismen, wie Älteste zur Heilung von Menschen beitragen können. Und da gibt es noch ein letztes oder eine andere Methode, die Bibel so ganz klar sagt, wenn man so sagt, ja, Älteste, Heilung plus Heilung gleich, ne, etwas. Was ist das? Jakobus 5,14, ne? Lass mal sehen, wer ist jetzt dann Betty, ne? Betty.
Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Jakobus 5,14.
Ja, und dieser Vers hat mich auch, ich habe so angeregt zum Nachdenken, weil Jesus hat doch gesagt, Markus 16, 17 bis 18, alle, die an mich glauben, werden Kranken heilen. Ja, warum sagt hier Jakobus, ja, die Ältesten sollen, ne, zu den Kranken gehen und sie salben und so. Und so die Antwort, die ich für mich gefunden habe, dass die Älteste irgendwie so einen besseren Draht zu den Menschen haben. Wie gesagt, die Älteste, sie haben so meist den direkten Draht zu den Mitgliedern der Gemeinde. Und die Pastoren, die haben so mehr so einen längeren Draht. Ne? Das heißt, die müssen 100 Menschen beseelsorgen oder und so. Das heißt, es gibt vielleicht Leute in der Gemeinde, die der Pastor gar nicht kennt oder so. Ne? Und so weiter. Und die Ältesten, die haben so diesen direkten Kontakt mit den Menschen. Und deswegen diese Sache, wenn jemand krank ist, ruft die Älteste. Und vielleicht sind auch Älteste dann die Leute, die so gut geeignet sind, solche Aktivitäten zu machen, wie zum Beispiel Krankenbesuch, die Kranken zu besuchen. Ne? Weil die Ältesten, die wissen am besten, wenn jetzt ein Gemeindemitglied krank wird, dann sind die Ersten, die das mitbekommen, meistens die Ältesten, deswegen ihr Kranken besuchen. Es gibt sogar einen technischen Namen dafür, ein technisches Wort, und das heißt Kaplanei. Ne? Vielleicht habt ihr das Wort noch nie gehört, aber das ist ein ganz normales Wort in Brasilien, Nordamerika, da gibt es dieses Wort ganz normal. Kaplanei. Und ich möchte, dass ihr so im Laufe der Zeit dieses Wort euch angewöhnt, weil es jetzt öfter vorkommt in Zukunft. Kaplanei, das ist, was ist Kaplanei? Kaplanei bedeutet, dass die Gemeinde zu den Menschen geht, die nicht zur Gemeinde gehen können. Versteht ihr? Zum Beispiel Kranken können nicht zur Gemeinde kommen, alten Menschen in Altenheimen können nicht zur Gemeinde kommen und Gefangene in Gefängnisse können nicht zur Gemeinde kommen. Und gibt's noch ein paar andere Fälle. Ne? Menschen, die nicht zur Gemeinde kommen können oder auch zum Beispiel Soldaten im Ausland können auch nicht zur Gemeinde kommen. Deswegen brauchen sie einen Kaplan. Kaplan ist die Person, die diese Aufgabe macht, ne, ein Pastor von Soldaten, Kaplan. Das heißt, er bringt die Gemeinde dahin, weil die Soldaten ja nicht zur Gemeinde gehen können. Kaplanei, das wird oft öfter vorkommen in Zukunft. Und das ist ein toller Dienst für Älteste. Ne? Besuchen im Krankenhaus oder im Gefängnis, Menschen, die nicht kommen können. Tipps für Älteste. Kontakte mit den Mitgliedern pflegen, telefonieren, sich kümmern, einladen, ermutigen, bei der Organisation helfen, den frisch Bekehrten Tipps geben für ihre geistliche Entwicklung, für die Gemeinde und ihre Mitglieder beten, geistliche Elternschaft machen, frisch Bekehrte, bei denen man einen guten Draht hat, als geistliche Kinder adoptieren, ne? Galater 4,19, da benutzt Paulus dieses Wort, ne? Meine Kindlein, ne? Das heißt, die frisch Bekehrten, ja, man vergleicht die mit Babys, ne? Die Babys brauchen ja rund um die Uhr Hilfe, weil sie ja sich nicht selbst ernähren können und so ähnlich. Die frisch Bekehrten, die brauchen auch Menschen, die sich um sie kümmern, dass sie jetzt hier Milch, geistliche Milch bekommen, das heißt leichte Kost, damit man, ne, ihnen das Evangelium so ganz in einer ganz, ganz leichte Art und Weise erklärt, weil sie ansonsten das nicht verstehen werden. Die kennen die Bibel noch nicht, die kennen noch nicht viele Bibelverse, die wissen gar nicht, ja, wie die Bücher der Bibel heißen und so weiter. Versteht ihr? Und deswegen hier geistliche Elternschaft. Ne? Sich um die Förderung von heranwachsenden Führungskräften kümmern, Chancen anbieten, sie involvieren. Ne? Heranwachsende Führungskräfte, das heißt, Leute, die schon, sagen wir so, ein bisschen so im Glauben schon gelaufen sind, schon Erfahrung haben, ein bisschen, wie vielleicht 2, 3, 4 Jahre im Glauben sind, und dann denen Chance anbieten, hier etwas zu machen, eine Andacht zu halten oder ein Lied zu singen oder zu beten, für andere zu beten und solche Sachen involvieren, solche Menschen involvieren. Das ist auch eine Aufgabe von Ältesten. Sich in der Verkündigung beteiligen, in Predigt, Hauskreise, Straßeneinsätzen, Gruppen, Freizeiten und so weiter. Das waren die Tipps für die Älteste. Letzte Überschrift. Ältestenschaft. Ältestenschaft. Ein kompliziertes Wort, was hier in diesem Text vorkommt. Ich denke, jetzt ist wieder Andreas. Ne? Ja.
Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagen und der Handauflegung der Ältestenschaft. 1. Timotheus 4,14.
Ja. Ich denke, niemand fragt sich, ja, was ist denn Ältestenschaft? Weil ja, Ältestenschaft ist die Gruppe der Ältesten, ne, in der Gemeinde. Und heute würden wir vielleicht sagen Leitungsteam. Ne? Leitungsteam, Ältestenschaft. Kompliziertes Wort, Leitungsteam. Viel leichter zu verstehen. Und warum Leitungsteam? Weil ja im Neuen Testament gab es keine Gemeinde, die nur einen einzigen Ältesten hatte. Jedes Mal, wenn ja von Ältesten geredet wird, wird in Plural geredet. Die Ältesten. Immer im Plural. Und es, warum war das so? Letzte Woche hatten wir das besprochen. Ne? Da ist die Gefahr, wenn nur ein Mensch die Gemeinde leitet, dann, ne, ist die Gefahr da, dass diese Person die Gemeinde dann ja wie ein, ne, hier, autoritär die Gemeinde leitet, dass er anfängt zu kommandieren und so. Deswegen immer mehrere Älteste oder mehrere Aufseher, mehrere Pastoren, immer ein Team. Team ist besser, weil ja dann bespricht man die Probleme, die Schwierigkeiten und kommt dann auch leichter auf eine Lösung, eine weise Lösung. Das größte Ziel vom Leitungsteam ist es, die geistliche, moralische und familiäre Entwicklung der Gemeinde zu fördern. Ganz klar. Ne? Da gibt es ein Team von Ältesten, die sich versammeln, die sich treffen und besprechen, wie können wir, ne, bewirken, dass unsere Gemeinde wächst in, ne, Breite, Tiefe und Höhe. Aufgabenbeispiele von Ältesten, Beispiele für Sachen, die Ältesten tun können. Mit den Pastor Aktivitäten organisieren, wie zum Beispiel Abendmahl, Gottesdienstleitung, Gebetstreffen, Kranke salben, Kinder segnen, Eheschließungen, Taufen, Beerdigungen, Mitarbeit der Diakone, die Mitglieder besuchen, sich um die geistlichen und materiellen Bedürfnisse der Gemeinde kümmern, um die Verkündigung sich kümmern, um die verschiedenen Arbeitszweige der Gemeinde sich kümmern und so weiter.
Und predigen.
Ja, predigen, Verkündigung, ne? Um die Verkündung. Ne? Ihr wisst schon, ich meide so ein bisschen das Wort predigen, ne? Weil es immer so ein bisschen religiös klingt. Ne? Danke. Ja, ein bisschen Werbung jetzt. Bisschen Werbung. Nach dem Ende der Jüngerschaft empfehle ich dir, lieber Jünger, die Leiterschaftsschulung zu besuchen, wo man lernen wird, wie Menschen und Gruppen, wo man lernen wird, mit Menschen und Gruppen umzugehen. Ja. Wir sind so im Heft Nummer 11, wir haben das Heft Nummer 12 und nach dem Heft Nummer 12 fängt genau das hier an, die Leiterschaftsschulung. Leiterschaftsschulung, die hat ne, dieses Thema, Leiterschaft, Führung, Leiterschaft und Führung. Den Unterschied hatte ich schon euch erklärt zwischen Leiterschaft und Führung, ne, sehr subtil. Das wird das Thema sein, der Schulung, was nach dem Heft Nummer 12 kommt. Und das wird man dort lehren, ja, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit Gruppen umgeht, in der Gemeinde oder ja, auch außerhalb der Gemeinde, Gruppen von Menschen. Weil leiten bedeutet das, ne, vor anderen zu stehen, Menschen zu beeinflussen oder Menschen irgendwo hinführen. Ja. Ich lese mal die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden, die Aufgaben. Nummer 1. Warum benutzen wir das Wort Älteste? Nummer 2, nenne Beispiele von Aufgaben von Ältesten. Und Nummer 3, warum redet man von Leitungsteam? Amen. Halleluja.